Fonds ist die richtige Antwort. Ja, Problem ist, es gibt über 300.000 Fonds weltweit. Demgegenüber stehen gerade mal 15.000 Aktien, also ziemlich pervers, wie viele Player da am Finanzmarkt Fonds auferlegt haben. Und da blickt halt der Laie gar nicht durch.
Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
So, willkommen zurück. Wir sind wieder mit David am Start. Letzte Folge hatten wir es über die Altersvorsorge der Arbeitnehmer bei uns. Und heute geht es um die Möglichkeiten der Altersvorsorge für uns Unternehmer. Richtig?
Yes, sehr gut.
Ich wünsche euch alle das allerletzte Problem des Unternehmertums. Was ist es, David?
Wohin mit meinem Geld?
Wohin mit meinem Geld, genau.
So heißt auch mein neues Buch.
Ja, sehr geil. Also Problem Nummer eins, ich kann das viel besser wie mein Chef. Ich mache mich selbstständig. Ich brauche Kunden. Problem Nummer zwei.
Mitarbeiter, würde ich sagen.
Ja, genau. Ich habe zu viel zu tun. Ich brauche Leute. Problem Nummer drei, scheiße, die machen nicht, was ich will.
Prozesse.
Ja, und Führung vor allem.
Ja.
Fängt bei sich selbst an. Selbstführung ist das Zauberwort. Ja, und dann dreht sich ein paar Mal das Ding im Kreis. Ne? Dann brauche ich auch immer wieder mehr Kunden, weil ich mehr Mitarbeiter habe und so weiter und so fort. Ich führe die Leute dann immer über die Positionierung nochmal, weil das dann nochmal mehr Rendite bringt, ohne mehr Leute einzustellen. Mhm. Was ja sowieso ganz geil ist. Und irgendwann kommst du dann dahin und stellst dir die Frage, okay, wohin mit dem Geld?
Genau.
Und darum soll es heute gehen. Sag mal, David, was gibt's zu tun? Wohin mit dem Geld?
Ja, wohin mit dem Geld? Also man kann das natürlich jetzt so ein bisschen amüsant betrachten und mit Sicherheit wird der eine oder andere auch wirklich sich die Frage stellen, was mache ich denn mit der Kohle? Die Vorstufe davon ist ja nochmal, sich grundsätzlich überhaupt bewusst zu machen als Unternehmer, dass es erstmal darum geht, das Unternehmen zum Fliegen zu bringen, dass man entsprechend gute Umsätze fährt und natürlich auch was hängen bleibt. Aber grundsätzlich muss man sich ja vor Augen führen, dass das vielleicht nicht immer so ist. Jedes Unternehmen hat eine gewisse Haltbarkeit, spätestens mal dann, wenn die eigene Kraft irgendwann mal nachlässt und man nicht mehr so kann wie in jüngeren Jahren noch, muss man sich ja mal damit beschäftigen, dass wenn man dann entsprechend nicht mehr so aktiv sein kann, wovon man dann leben möchte. So, man hat vielleicht in jüngeren Jahren entsprechend, wenn man Erfolg hat, gute Umsätze und gutes Einkommen sich auszahlen lassen können. Aber irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man sich dann auch mal zur Ruhe setzen möchte. Und das ist natürlich die Frage, finde ich dann jemanden, der mir für zig Millionen mein Unternehmen abkauft? Will ich mich darauf verlassen, dass das alles aufgeht, dass ich dann mit Anfang, Mitte 60 da x Millionen für bekomme und dann meinen Lebensabend genieße? Das ist sicherlich eine schöne Vorstellung. Aber in der Realität sieht es halt häufig dann doch ein bisschen anders aus, dass man darum kämpft, einen Nachfolger zu finden, dass der auch die Kohle haben muss, dass er das Ganze übernehmen kann, dass der das entsprechend finanziert bekommt von der Bank. Und häufig ist es so, dass die vorgestellten Preise, die man für den Verkauf eines Unternehmens sich erhofft, halt ganz klein bisschen davon abweichen, was man dann letztendlich wirklich dafür kriegt. So. Und deshalb ist es eben wichtig und nur gesund, neben dem vielleicht Verkauf des Unternehmens, vielleicht sollen es aber auch die Kinder übernehmen und dann gibt es erstmal keine Euros, die da fließen, ja, zusätzlich aus seiner Cash-Cow, aus seinem Unternehmen natürlich auch mal Geld rauszuziehen und das anderweitig für sich arbeiten zu lassen. Auch vor dem Hintergrund, dass natürlich ein Unternehmen immer ein bisschen Risiko unterlegen ist. Und im unglücklichen Fall, gab es häufig genug schon, kann ein Unternehmen natürlich auch mal insolvent gehen. Ob es jetzt Corona-bedingt ist oder irgendwelchen Haftungsthematiken bezogen oder man hat sich verkalkuliert, die Branche hat sich verändert, man hat vielleicht irgendwelche Trends verpennt etc. So. Deswegen ist jeder Unternehmer, wäre gut, wenn er frühzeitig eben aus seinem Unternehmen auch mal was rauszieht. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gesagt, man kann jetzt sagen, wohin mit dem Geld, wenn das jetzt irgendwie abstrakt hohe Summen sind und man sich halt die Frage stellt, was mache ich damit? Vielleicht sind es aber auch nicht so hohe Summen, je nachdem, in welcher Phase man sich befindet. Und da ist halt die Frage, was mache ich jetzt damit? Und wie baue ich eben mein zweites Standbein auf für eben die Zeit nach dem Arbeitsleben?
Soweit, so gut, ja. Und was machen wir jetzt? Also was sind deine Standards, wo du sagst, hey, das ist ein Rezept, das würde gut funktionieren?
Also erstmal muss man das insoweit individuell betrachten, ob jetzt jemand zum Beispiel als Privatperson die Anteile seines Unternehmens hält. Ich gehe mal davon aus, die meisten deiner Kunden haben eine GmbH und keine Einzelfirma. Dementsprechend muss ich erstmal gucken, auf welcher steuerlichen Identität baue ich denn mein Vermögen auf? Gehe ich über mich als Privatperson, gehe ich über eine vielleicht Holding, die ich schon habe, über eine Holding GmbH oder auch möglicherweise eine Stiftung. Da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, auf denen ich dann letztendlich Vermögen aufbauen kann.
So, das ist jetzt ja der Punkt. wenn ich mit meinen Interessenten, sage ich jetzt, weil es werden ja Kunden im Beratungsgespräch darüber spreche, dann sagen die mir, mein Steuerberater sagt, es lohnt sich nicht. Ja, so. Das ist so der Standardspruch. Und da möchte ich euch kurz sensibilisieren, was sich gerade eben ergibt. Das hat dann keinerlei Relevanz, wenn der Steuerberater das sagt, weil es ist einfach nur die Aussage, dass dein Steuerberater gegebenenfalls ein guter Finanz- und vielleicht auch Bilanzbuchhalter ist, aber eben kein Steuergestalter. Ja. Und darum soll es ja jetzt letztendlich gehen in der Folge. Was nicht nur Steuergestaltung, sondern eine gute Steuergestaltung führt ja auch zu einem erhöhten Vermögensaufbau.
Ja, doch. Also wenn natürlich jemand seit 20 Jahren einzelselbstständig ist, vielleicht alleine unterwegs ist und seine 30.000, 40.000 Euro Jahresgewinn hat, dann würde ich auch sagen, der Aufwand einer Holding, die Gründung einer GmbH, geschweige denn mit einer Stiftung oder Genossenschaft was zu machen, ist wahrscheinlich zu hoch. Ja. Weil dann ist man kein wachstumshungriger Unternehmer, der darüber über die Jahre auch irgendwo einen Effekt hat, sondern das wären einfach große Verwaltungsaufwände und viel Kosten in der Gründung und in der laufenden Buchhaltung, die das Ganze auslöst. Da kann man durchaus sagen, dass es sich dann einfach nicht rechnet. Aber der Kern deiner Zielgruppe sind ja Unternehmer, die eben hungrig sind und mehr erreichen wollen und wachsen wollen und weiterkommen wollen. Und wenn da natürlich auch eine vernünftige Prognose und Perspektive gegeben ist, dann muss ich natürlich auch mal über 10, 15 Jahre in die Zukunft gucken und abwägen, was ist denn realistisch mit meinem Business. Dann kommt man natürlich schnell zu der Erkenntnis, dass solche Konstrukte Sinn machen können.
Und da ist es halt ganz krass, gell? Da reden wir letztendlich immer über Standards. Also die Menschen kommen ja meistens zu mir und sagen, mir geht's super, ich verdiene richtig gut. So als Beispiel mal, ne? Und dann frage ich sie, okay, das ist ja super, dann zeig mal, was geht denn so? Und dann sehe ich halt eine Einzelfirma, steht der Jahresgewinn 74.000 Euro, sage ich jetzt mal so. Ja? So, und jetzt muss man ja wissen, also jeder, der den Teil 3 des Meisterbriefs aufmerksam verfolgt hat, der weiß, dass eine Einzelfirma ja im Prinzip in den Personalkosten kein Unternehmergehalt vorhält. Das ist letztendlich, ist das Unternehmergehalt, das was am Schluss übrig bleibt, im Spitzensteuersatz in der Regel versteuert. Ja? Und wenn ich den dann frage, hey, wenn du jetzt als Meister bei Hilti im Vertrieb anfängst, ja, was kriegst du denn da eigentlich so brutto? Dann sagen die mir ja irgendwo wahrscheinlich, schätze ich mal so zwischen 6.000 bis 9.000 Euro im Monat. Du willst schon drin sein. Sag ich, gut, dann nehm das mal 13. Dann haust du mal bei die 23% Sozialversicherung drauf. Dann bist du irgendwie sechsstellig, oder? Sinngemäß. Und zack, haben wir einen ganz anderen Standard, verstehst du? Eine realisierte Scheiße, würde ich mich angemessen bezahlen, würde ich 30 minus machen oder 40 oder 50. Ich verdiene ja gar kein Geld mit dem Unternehmen. Ja. Und schon haben wir einen neuen Standard. Ja? Und das ist übrigens einer der Wege, wo wir dann sagen, guck mal, wir bauen jetzt eine saubere Kalkulation auf und wir planen den Gewinn nach deinem Verdienst, den du wirklich auch verdienst, und kommen so schon auf sechsstellige Ertragssteigerungen bei jungen Unternehmern, die mir erst erklären, ich kann mir das alles gar nicht leisten, was du da machst, die nach einem Jahr sagen, Gott sei Dank, Johannes, habe ich dich, also es hört sich jetzt wirklich schon fast wie eine schlechte Verkaufssendung an, aber es hat jetzt gerade gepasst, sorry. Es ist aber wirklich real.
Ja.
Und jetzt, wenn jetzt einer 35 ist und ich sage, okay, jetzt stell dir mal vor, du würdest dieses Ergebnis nur 3 Jahrzehnte halten. Wie viele Millionen sind denn das, über die wir sprechen? Weißt du, dem wird es ganz schwindelig. Ja. Und jetzt nimmst du davon bitte mal 15%, weil dein Steuerberater sagt, es lohnt sich ja nicht. Das ist nämlich das, was du bei der Einzelfirma mindestens mehr bezahlst. Dann kannst du dir überlegen, ob du den sechsstelligen Betrag gerne hättest oder nicht.
Ja, das ist, wie gesagt, bei einer gewissen Größe dann schon ein Thema. Und dass da viele Steuerberater das nicht so sehen, weil sie das einfach in der Mehrheit ihrer Mandanten nicht betreuen oder selten betreuen. Ja, daraus resultiert dann häufig die Empfehlung, dass es sich nicht lohnt. Und natürlich auch vielleicht eine Angst vom Steuerberater, dass wenn man da zu viel will, dass der Steuerberater vielleicht irgendwann ausgetauscht wird, weil er dann doch nicht der Kompetenteste in dem Thema ist.
Genau, und da muss man sagen, das muss gar nicht sein. So, das ist gar nicht notwendig, sondern ihr braucht einfach jemanden, der mit euch nach vorne schaut und nicht die ganze Zeit einen Rückspiegel. Alright, aber was machen wir denn jetzt, David? Also wenn wir jetzt sechsstellig als Ziel haben und das werden wir auch erreichen, sagen wir mal so, ich bin jetzt zum Beispiel 35, bin ich nicht, aber als Beispiel, und ich werde ab sofort mindestens in meiner GmbH 100.000 Gewinn jedes Jahr machen. Konstant. Das ist das Mindestziel, was wir haben.
Okay, also wenn man jetzt meinetwegen die 100.000 mal nimmt, und da muss man jetzt einmal sich vor Augen führen, was hat man denn für einen Lebensstandard aktuell, mit dem man durch den Monat kommt? Also man muss sich einmal vor Augen führen, wie teuer ist mein Leben derzeit? Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Wunschszenarien, im Rentenalter will ich mal hier 100.000 Euro netto im Monat haben und so weiter, sondern man guckt auf das Heutige, jetzt, wie lebe ich derzeit? So, und wenn jetzt, was du eben sagtest, 74.000 Euro als Bruttogewinn, als zu versteuerndes Einkommen am Ende des Tages übrig bleibt und wenn ich darauf die Steuern zahle und da irgendwo mal locker flockig 30.000 weggehen an Steuern, dann reden wir schon schnell nur noch über 45.000, die übrig bleiben. Und wenn ich das dann durch 12 teile, dann ist das alles logischerweise nicht mehr allzu viel, was da für den Lebensstandard eigentlich zur Verfügung steht. So. Und das ist also quasi eine der ersten Aufgaben, die ich empfehle, die man mal machen soll. Was kostet eigentlich mein Leben netto? So. Und jetzt ist es natürlich idealerweise so, dass man dafür sorgen möchte, dass dieses Netto mit Berücksichtigung der Inflation einem dauerhaft auch wirklich zufließt. Und darum muss man ein Modell bauen, was eben, wenn wir jetzt mal als Beispiel einfach sagen, mein Leben kostet mich jetzt, sagen wir mal, 3.500 Euro netto, mein privates Leben. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wie viele Jahre habe ich noch bis zur Rente? Dann muss ich das mit einem Inflationsrechner zum Beispiel mal hochrechnen und mal gucken, was ist denn diese Nettosumme in 20, 30 Jahren tatsächlich? Was brauche ich denn wirklich? So. Und jetzt machen wir mal ein Beispiel. Aus 3.500 wird dann aufgrund der Inflation 5.000. So. Jetzt muss ich auf 5.000 Euro entsprechend die Steuern draufpacken und dann bin ich nach Adam Riese vielleicht bei 8.000. Das heißt, ich weiß, nachdem ich diese 3-4 Rechnungen gemacht habe, dass ich 8.000 Euro monatlichen Geldeingang brauche in der Zukunft, um den gleichen Lebensstandard zu halten wie heute. Und jetzt halt die Frage, wie komme ich dahin? In der Regel ist es so, wenn ich Unternehmer bin, habe ich keine gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt, da habe ich jetzt keine großen Erwartungen. In manchen Handwerksberufen muss man ja 18 Jahre in die gesetzliche Rente einzahlen, darf sich dann befreien lassen. Wenn man das macht, dann kommt da vielleicht irgendwann mal, wenn es gut läuft, 1.000 Euro gesetzliche Rente raus. So, wenn es gut läuft. Das heißt, selbst wenn ich 8.000 brauche und ich habe dann 1.000 Euro gesetzliche Rente, fehlen mir immer noch 7. So, und irgendwo müssen die ja herkommen. Und dementsprechend muss man ein Modell finden, wo man logischerweise durch Rendite ein Vermögen sich aufbaut, was es möglich macht, hinten raus sich dann diese zum Beispiel 7.000 Euro monatlich auszuschütten. Es hängt natürlich davon ab, auf welcher Ebene mache ich das. Mache ich das auf privater Ebene, mache ich das in der Holding oder mache ich das theoretisch in der operativen GmbH? Wobei davon rate ich ab, weil das ist sonst immer Haftungsmasse, das macht keinen Sinn. So. Und ich muss deshalb natürlich berücksichtigen, auf welcher Ebene ich es mache, weil es hinten raus wieder unterschiedlich versteuert wird. Ich kann in der Holding erstmal steuergünstiger, wie du eben sagtest, 15% in der Regel an Ersparnis, natürlich schneller Vermögen aufbauen, muss aber berücksichtigen, dass ich ja irgendwann dann auf privater Ebene auch wieder raushaben muss. Und das ist häufig, wenn es nur um den Vermögensaufbau geht, teurer, es über die Holding zu machen, als auf privater Ebene. Das heißt, relativ pauschal kann ich empfehlen, den eigenen Vermögensaufbau, die Grundabsicherung, sagen wir mal diese 8.000 Euro, erstmal auf privater Ebene aufzubauen, was zwar erstmal mehr Steuer kostet, weil ich es aus meinem Gehalt mache, habe aber hinten raus nicht so eine hohe Steuerlast. Wenn ich das habe,
ist ja auch Spekulation, oder? Je nachdem, wie es dann aussieht, wenn es soweit ist.
Klar ist da eine Unbekannte drin, wie die Steuersätze sind, keine Frage, definitiv. Ne? Aber grundsätzlich, wenn ich das habe und sozusagen meine Grundbasis auf privater Ebene für meine 8.000 Euro erschaffen habe, oder zumindest einen Plan habe, der mich durch meine monatlichen Raten dahin bringt und ich habe darüber hinaus noch Kohle und frage mich, wohin mit meinem Geld, dann gerne die Holding nutzen, um den Vermögensaufbau weiter voranzubringen, wohl wissend, dass das unter Umständen Euros sind, die man selbst höchstwahrscheinlich gar nicht mehr benötigt, weil dort einfach Vermögen geschaffen wird für die nächste Generation. Ab dann macht vor dem Hintergrund des Vermögensaufbaus die Holding dann auch Sinn. Natürlich macht eine Holding auch Sinn, wenn ich mein Unternehmen mal veräußern möchte und die Anteile entsprechend steuergünstig verkaufen möchte und das nicht aus dem Privatvermögen mache. Oder wenn ich mich an anderen Firmen beteiligen möchte und kann das aus meiner Holding heraus. Vor dem Hintergrund ist die Holding super.
Wenn du den Verkauf ansprichst, dann ist ja die Holding, wenn ich das wirklich mal ins Private bewegen will, nur eine Steuerverschiebung zeitlich. Da ist es sogar ein geringer Nachteil, ne? Weil letztendlich die Summe der Versteuerung, ich muss ja einmal den Gewinn versteuern, dann trage ich es in die Holding hoch für 1,5%. Wenn ich es aus der Holding raushole, zahle ich nochmal 25% Steuern. Ich glaube, das ist in Summe sogar 1-2% schlechter, wie wenn ich sofort eine Ausschüttung gemacht hätte in der Höhe. Ne?
Ja, wenn ich natürlich das über die Holding mache und erstmal mehr Geld in der Holding drin habe, dann wieder zum Beispiel mich an weiteren Firmen beteilige, habe ich ja erstmal mehr Geld, mit dem ich wieder arbeiten kann.
Auf jeden Fall.
Ne? Es schiebt die Steuerlast in die Zukunft und ich kann mein Geld natürlich häufiger hebeln durch verschiedene Aktivitäten.
Also sinnvoll ist es, das wollte ich gar nicht sagen, sondern nur der Fairness halber sagen, dass wir... Wenn wir wirklich veräußern und das veräußerte Geld soll im Privaten ankommen, dann bringt es mir keinen Vorteil, die Holding.
Genau, wenn ich veräußere und direkt ausschütte, dann hat es keinen Effekt.
Genau, das wollte ich nochmal. Nicht, dass es hier unseriös irgendwie rüberkommt oder so.
Ja, also. Genau. So, das heißt, grundsätzlich nochmal zurück zu diesem Plan, bleiben wir bei diesen 8.000 Euro. Die Frage ist, ja, wie kriege ich die zusammen? So. Jetzt gibt es ja Millionen Möglichkeiten, wie ich Geld anlegen kann. Wenn man sich da ein bisschen mit verschiedenen Beratern und auch im Internet mal schlau macht, finde ich ja vom vermeintlich wertsteigernden Turnschuh über irgendeine Versicherung bis hin zu Edelmetallen und irgendwelchen Kryptowährungen alles Mögliche.
Ja, klar.
Da blickt ja viele blicken da nicht mehr durch und wissen gar nicht, was mache ich denn jetzt? Manch einer hört dann halt einfach auf den Berater seines Vertrauens und hofft, dass der einen Plan hat oder hat vielleicht im Umfeld jemanden, der irgendeine Zoom-Aktie gekauft hat und sagt, die ist total abgegangen, da investiert man auch da rein. Also viele machen da einfach den Fehler, auf die falschen Informationsquellen zu hören und können halt selbst nicht filtern, was ist jetzt tatsächlich sinnvoll, was ist nachhaltig, was ist auch planbar und was ist einfach nur ein vermeintlich heißer Tipp, der vielleicht in der Vergangenheit geklappt hat, aber weiß Gott, ob er in der Zukunft funktioniert. Deswegen muss man da einmal so die Grundlagen schaffen.
Kurze Unterbrechung im Podcast von Johannes, um dich auf das kostenlose Strategiegespräch mit Johannes hinzuweisen. Erfahre im 1:1-Austausch mit Johannes, wie viel Potenzial in deinem Unternehmen steckt. Sieh dir an, wie du durch unsere Prozessoptimierung und dem richtigen Führen der Mitarbeiter massiv an Zeit für dich gewinnst und gleichzeitig die Ergebnisse deutlich verbesserst. Lass den Stress hinter dir und freue dich auf neue Energie, Klarheit und ein super Umfeld. Bist du bereit? Dann bewirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de. Und jetzt zurück zum Podcast.
So. Grundsätzlich ist es ja so, wir brauchen irgendwo Rendite, damit das Ganze entsprechend mehr wird und die muss gefälligst bei uns hängen bleiben, als dass sie nicht durch Kosten aufgefressen wird. Dann brauchen wir irgendwo eine Sicherheit, weil wir wollen uns darauf verlassen können, dass natürlich das Geld auch nicht weg ist, sondern dass wir da eine gewisse Planbarkeit drin haben. Dann gerade als Unternehmer brauchen wir eine gewisse Flexibilität, dass wir die Dinge auch anpassen können und im Worst Case auf unser Geld zugreifen können, jederzeit.
Gut, aber das haben wir ja mal gelernt. Also ich beim Betriebswirt, das ist, glaube ich, bei mir so als Finanzierungsdreieck hängen geblieben. Man kann ja nie alles haben. Also entweder hast du Rendite, dann ist es nicht so sicher. Oder du hast weniger Rendite und kannst jederzeit wieder rausholen. Ja. Also das glaube ich dir jetzt mal so gar nicht, was du mir da sagst.
Ja, gutes Argument. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also kurz zu Ende gesagt, es sind in der Regel so 5 Punkte, die wir brauchen. Wir brauchen Rendite, wir brauchen die Sicherheit, wir brauchen die Flexibilität, wir brauchen eine gewisse Transparenz. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, dass er die Dinge versteht, die er da macht und nicht einfach blind unterschreibt, sondern ich kann nur mit einem guten Gefühl, wenn ich die Dinge gecheckt habe, auch langfristig dabei bleiben.
Und Vermögensaufbau, ganz bei Warren Buffett, ne?
Genau, Vermögensaufbau ist einfach etwas Langfristiges. Ich kann nicht sagen, ich lege mal irgendwo Geld an, nächste Woche bin ich Multimillionär. Es ist einfach eine Disziplin über Jahrzehnte, die ich durchhalten muss. Nur so kann ich vermögend werden.
Der Herr Buffett hat doch gesagt, er investiert in nichts, was er nicht versteht, sinngemäß. Gell?
Genau.
Ich weiß, den Originalzitat kenne ich nicht, aber das ist mir hängen geblieben, sinngemäß. So.
Genau, kann ich sehr empfehlen. Also da wirklich die Dinge zu verstehen. Natürlich gibt es irgendwo einen Grad, wo man sagt, okay, jetzt passt es. Ich habe es grob verstanden, 80%, und den Rest, dafür gibt es halt den Experten. Ne? Genauso wie beim Thema Steuern. Ich kann nicht eine Steuerberaterausbildung mal eben in der Woche nachholen. Dafür gibt es ja die Berater, aber ich muss die groben Grundzüge schon verstehen, damit ich auch nachvollziehen kann.
Ja, und das ist ja auch nicht kompliziert im Prinzip. Ja.
Genau. So, und der letzte Punkt, der einfach auch nicht zu unterschätzen ist, ist halt wieder dieses Thema Steuern. Ich muss den Vermögensaufbau steueroptimiert gestalten. Und da gibt es einfach ganz viele Fallstricke, und wenn ich es falsch mache, zahle ich Hunderttausende unnötig an Steuern über die Jahrzehnte ans Finanzamt. Und das kann ich natürlich auf legalen Wege verhindern und teilweise ja auf Null setzen oder zumindest mal stark reduzieren. Das sind so die Eckpfeiler von Vermögensaufbau. So. Und du hast vollkommen richtig gesagt, Rendite und Sicherheit, irgendwie widerspricht sich das ja. Jein. Es gibt aus der Finanzmarktforschung, die über 100 Jahre sich mit dem Thema schon beschäftigt, so ein paar Regeln. Und wenn ich die beachte, bin ich ziemlich weit oben dabei. Regel Nummer 1 ist, wir brauchen eine attraktive Renditequelle. Was meine ich damit? Die Rendite kommt ja nicht vom Berater oder von der Bank oder von der Versicherung, sondern die Rendite kommt immer aus dem Markt. Es gibt weltweit gesehen 4 große Märkte. Es gibt den Aktienmarkt, den Immobilienmarkt, den Rohstoff- und den Anleihenmarkt. Manch einer kennt noch den Bauernmarkt, aber der spielt hier keine Rolle. So. Diese 4 Märkte. Und jetzt müssen wir uns einmal darüber unterhalten, welcher Markt ist denn der attraktivste? Mit Gewissheit kann es niemand für die Zukunft sagen, aber über 100 Jahre Vergangenheit gibt es natürlich viele Untersuchungen und es gibt einen Markt, der hat die anderen mit Abstand geschlagen. Und das ist der Aktienmarkt. Das heißt, über eine sehr, sehr lange Zeit von 100 Jahren hat der Aktienmarkt die anderen Märkte mit Abstand weltweit gesehen übertroffen. So. Deshalb sagt jeder seriöse Finanzwissenschaftler, wir brauchen einen hohen Aktienanteil in unserem Vermögensaufbau auch in der Zukunft. Dann haben wir die höchste Chance auf eine gute Rendite. Das heißt, wir lernen schon mal, wir brauchen einen hohen Aktienanteil.
Ist es immer noch so, auch jetzt mit der aktuellen Entwicklung?
Ja, vollkommen.
Also siehst du das auch für die Zukunft so?
Ich kann nichts anderes sehen als das, was über Dutzende Studien über mehr als 100 Jahre herausgefunden worden ist, dass das im Durchschnitt die höchste Rendite abwirft.
Okay, ich weiß, ich gehe jetzt extra mal ein bisschen dagegen, dass wir nicht hier alle so aus einer Richtung, ich versuche jetzt mal ein paar andere Haltungen anzunehmen. Jetzt sind die Leute auch Jahrhunderte Kutsche gefahren, ja, und Pferde beritten und hätte sie die gefragt, was sie brauchen, hätten sie gesagt, eine schnellere Kutsche bitte. Mhm. Irgendwann kam einer, hat ein Auto gebaut und auf einmal waren Jahrhunderte im Arsch, weißt du, wie ich meine? So. So. Ja. Oder Nokia zum Beispiel hat stabile, tolle Telefone gebaut, ja, bis Apple kam, dann war Schluss.
Ja, lass mich mal den nächsten Punkt erklären, dann klärt sich das auf.
Okay.
Also wir merken erstmal für den Moment, wir brauchen einen hohen Aktienanteil. Der zweite Punkt, ein ganz wichtiges Learning, keine Einzelaktien. Weil genau das ist, was du gerade sagst. Eine Firma, die sich auf den Bau von Kutschen spezialisiert hat, die ist irgendwann pleite gegangen. Ein Nokia, was den Trend verpennt hat, irgendwann auf Smartphones umzusteigen, ist pleite gegangen. BlackBerry genauso. Die Drogeriekette Schlecker, die kennen wir noch alle früher auf jedem Dorf, gibt es auch nicht mehr. Das heißt, Unternehmen können halt eben pleite gehen. Das hatten wir anfangs schon mal. Auch das eigene Handwerksunternehmen kann pleite gehen.
So. Ja.
Das heißt, daraus lernen wir, Einzelaktien sind immer mit einem immensen Verlustrisiko verbunden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann nehme ich halt Apple. Apple ist so groß, die werden schon nicht pleite gehen.
Ja, passiert halt auch.
Kann auch passieren. 2008, Lehman Brothers, 150 Jahre Geschichte einer Bank, pleite gegangen.
Apple hat jetzt mal ein paar Milliarden mit der Autoforschung ins Sand gesetzt. Gut, die sind deshalb nicht ansatzweise in Gefahr, aber man kann halt sehen, es geht rucki-zucki was in die Hose.
Es geht schneller, als man glauben kann. Und so blöd das klingt, man steckt da ja nicht drin. Keiner kann mir erzählen, dass er von Apple die hunderten Firmen und deren Bilanzen in der Lage ist, zu bewerten und zu prüfen und daraus irgendwas zu erkennen.
Bin ich bei dir.
Selbst Wirecard konnte keiner erahnen, hat er nun mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch zu einem großen Skandal geführt. So. Und selbst wenn man nicht an die Pleite eines vermeintlich tollen Unternehmens, dessen Produkt man vielleicht jeden Tag verwendet, wie so ein iPhone, wo man Fan von ist, an die glaubt, ist es dennoch so, dass ja auch ein Unternehmen nicht dauerhaft sich immer weiterentwickeln muss. Es kann ja auch irgendwann mal eine 10-Jahres-Periode haben, wo es einfach nicht mehr im Umsatz wächst. So. Und es ist einfach mathematisch so, wenn ich auf Einzelaktien setze, habe ich halt einen sehr, sehr hohen Risikoaspekt mit drin und bis hin zum Verlustrisiko. Und ich habe halt keine gesteigerte höhere Renditeerwartung, als wenn ich den gesamten Aktienmarkt nehme. Und das ist jetzt die Antwort. Wir müssen also nicht die Einzelaktien nehmen, was immer risikoreich und Casino-Roulette-like ist, sondern wir müssen den gesamten Aktienmarkt nehmen. Also alle Branchen, alle Länder, alle Währungen, alles gleichzeitig. So. Und so reden wir dann von 15.000 Firmen, wo natürlich einzelne pleite gehen, natürlich manche Trends verpennen oder sich nicht weiterentwickeln, aber eben auch einige einfach weiter wachsen. Und wenn ich diese Breite habe, dann diversifiziere ich also bis aufs Maximum und habe letztendlich diese ganzen Risiken damit wegeliminiert.
Das heißt, die erfolgreichsten Boomer sind gecapped logischerweise, aber dafür kompensiere ich logischerweise auch ein paar Insolvenzen weg sozusagen.
Richtig, richtig. Und keiner weiß ja, welche Aktie morgen unter Umständen einen großen Sprung macht und eine Rendite macht. Ich kann also ewig hinterherrennen und hoffen, dass ich irgendwie diese Aktie heute schon finde, dass ich morgen daran partizipiere. Oder ich lasse den ganzen Stress und gehe einfach in den breiten Aktienmarkt und verfolge das, was die Finanzwissenschaft als eine der obersten Regeln definiert hat.
So, wie komme ich jetzt an, wir reden jetzt über Fonds, richtig?
Das ist genau richtig. Also, um das machen zu können, kann ich mich beispielsweise jetzt nicht mit meinem Kunden ins Auto setzen und fahre jeden Monat durch die ganze Welt und klopfe an der Firma und sage, wir wollen gerne eine Aktie kaufen, sondern wir brauchen Fonds, die das für uns übernehmen.
So, und wie komme ich dahin, dass ich einen finde, dem ich Vertrauen schenken kann? Mhm. Wir reden ja jetzt über Sicherheit und Rendite. So,
ja.
Wir akzeptieren sozusagen, dass wir etwas weniger Rendite haben, dafür höhere Sicherheit. Mhm. Und wie finde ich jetzt das Richtige?
Der Witz ist, wir haben gar nicht weniger Rendite. Denn wenn jemand Einzelaktien kauft und das als Investitionsstrategie für sich entschieden hat, dann kauft er ja nicht nur seinen Lebtag eine einzige Aktie, sondern in der Regel sind das ja dann Leute, die kaufen mehrere Aktien und wechseln die auch gelegentlich. Und wenn man sich deren Portfolios anguckt über eine längere Zeit von 10 Jahren und mehr, dann haben die in der Regel in 99% der Fälle nicht mehr abgeholt.
Okay, also das heißt, die Datenlage sagst du jetzt. Ja? Also die Datenlage sagt ganz klar, jemand, der glaubt, dass es alleine besser hinkriegt, hat objektiv betrachtet und gemessen statistisch nicht mehr Ertrag als die, die in Fonds investiert haben.
Es gibt immer Einzelfälle, wo jemand den Bitcoin entdeckt hat, wo er noch ganz klein war.
Ne? Genau, klar. Das meine ich. Ja.
Aber das ist halt nicht planbar. Das ist so wie der Lottogewinn. Das ist einer von 1 Million, der das vielleicht zufällig geschafft hat.
Verstehe.
Andere haben es aber auch probiert und die waren jetzt nicht dumm.
2014 habe ich mir meinen Gasgrill finanziert, weißt du wie? Mit V oder 13 oder über einen VW-Dieselskandal, ich weiß nicht. 14, 13,
so
irgendwie.
Ja.
Die waren bei 260 Euro oder sowas und sind auf 95 abgestürzt. Und es ist welches Land? Niedersachsen, ne? 50% und mehr, ich weiß nicht, Anteilseigner.
Ja.
Und ich habe ja null Plan von diesem Aktiengedöns. Ich habe keinen blassen. Ja. Ich habe nur eine Sache gecheckt. VW kriegst du deshalb nicht tot. Also habe ich mir Aktien gekauft von VW bei 100 Euro oder so. Mhm. Und irgendwann bei 150 habe ich auf den Knopf gedrückt und bin erstmal mir den Grill, meinen Wunschgrill gekauft.
Ja.
Also sowas ist ein Sechser im Lotto sozusagen, statistisch. Ne?
Ja, ja. Ja, also das sind ja so Geschichten, die man sich dann so beim Bier erzählt, dass man da halt einen guten Griff gemacht hat. So.
Genau, und die anderen erzählen halt nicht, wie sie daneben gegriffen haben.
Genau, und ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld, aber ich würde mal behaupten, dass ja nicht 100% deines Vermögens da reingesteckt, sondern es ist ja ein ganz kleiner Teil.
Das war ein Spaßbetrag, das waren vielleicht 10.000 Euro oder irgend sowas.
Ja. So. Und dementsprechend muss man sich halt auch so realistisch und ehrlich selber betrachten, als dass man sagt, man muss seine gesamte Rendite über alles sich angucken und nicht nur diese 2, 3 Lucky Shots, die man vielleicht mal gemacht hat und sich daran irgendwie aufgeilen, dass man
ja, so toll
war, sondern man muss sich natürlich alles angucken. So. Und wenn man das tut, dann haben die meisten Leute wirklich traurig kleine Renditen, wenn sie sich alle Verträge, alle Anlagen mal angucken.
Okay, ich erlege mir jetzt wieder den Job des Resümees auf, okay? Das ist der Zusammenfassung.
Also du hast ja eben noch eine Frage gestellt, wenn ich die noch erwähnen darf.
Ja, gerne.
Fonds ist die richtige Antwort, ja. Problem ist, es gibt über 300.000 Fonds weltweit.
Genau, richtig.
Denen gegenüberstehen gerade mal 15.000 Aktien, also ziemlich pervers, wie viele Player da am Finanzmarkt Fonds auferlegt haben. Und da blickt halt der Laie gar nicht durch. Manch einer geht dann ins Internet, findet irgendwie den MSCI World und sagt, ja, das wird schon irgendwie passen. Das ist halt sehr naiv und kurz gedacht. Und da ist halt eben die Herausforderung für jeden Anleger, für jeden Unternehmer, aber auch jeder Arbeitnehmer, einen Experten zu finden, der einem ein Portfolio baut. So. Und es gibt halt immense Unterschiede zwischen den verschiedenen Portfolios, die so angeboten werden. Viele Banken und Versicherer bieten halt Portfolios an. Die sind aber meistens aus der wirtschaftlichen Brille des Anbieters konzipiert, dass damit natürlich auch gewisse Erträge und Kosten generiert werden. Und wenn ich da eben smarter vorgehen will, dann suche ich mir halt idealerweise jemanden, der halt aus neutraler Sicht aufs Thema spezialisiert ist und ein solches Portfolio bauen kann. Und das dann entsprechend auf der unterschiedlichen Ebene, Privat, Stiftung, Holding, whatever, clever einsetzt, sodass dann hier man den besten, größten Hebel abholt. Und das ist eben die Herausforderung, die jeder hat, sich entweder klarzumachen, er möchte das alles alleine machen und sich selbst ins Thema einlesen und damit wahrscheinlich eine große Lernkurve haben, indem er erstmal viel Lehrgeld zahlt, viele Fehler macht, die aus Expertensicht hätten nicht sein müssen. Oder wer als Unternehmer, und das empfehle ich, sich lieber auf sein Kernbusiness konzentriert und sagt, ich suche mir halt jemanden, der sich darin auskennt, ist es halt eben der zweite Weg, einen Experten sich zu suchen.
Okay, check ich. Also, zusammengefasst, wie so oft geht es um ein Ziel, das ich mir erstmal auferlegen muss. Mhm. Mit dem ich mich identifizieren muss, nämlich, was möchte ich denn, wenn ich in den Ruhestand gehe, gerne verleben können? Und wie alt werde ich? Pi mal Daumen, also ich würde mal sagen, 30 Jahre habe ich Rente, wenn ich gut unterwegs bin, auf mich achte und so weiter, ist ja ein positives Ziel. Wenn es nicht ganz hinhaut, dann erben die Familienmitglieder ein bisschen mehr, ist auch schön. Und dann habe ich einen Nettobetrag, dann rechne ich die Steuer und die Inflation mit dazu und dann rede ich über eine Vermögenssumme, die entweder zur Verfügung steht oder wiederum über Rendite und Anlage ausgespielt werden kann. Und die setzt sich ja wahrscheinlich bei Unternehmern sowieso aus diversen Komponenten schon zusammen, weil irgendwelche Immobilienbestände da sind, die sich ergeben haben.
Genau, das muss man dann mit entsprechend berücksichtigen. Dann gibt es sich meistens ein Delta. Also irgendwo eine Lücke, die es zu füllen gilt. Oder man hat halt wirklich dieses positive Problem, dass man die Lücke geschlossen hat, aber darüber hinaus noch freie Liquidität hat und diese wiederum natürlich idealerweise gewinnbringend anlegt.
Genau, und dann muss man halt am besten nach jemand wie dir suchen, der als Finanzberater logischerweise eine Beratungsgebühr in Anspruch nimmt, dafür aber auch ein Produkt neutral sozusagen erarbeitet, kann man sagen, oder das dann einfach passt.
Ja, also ich will jetzt nicht nur sagen, dass ich da der Einzige bin, aber wichtig ist halt so gucken, dass man jemanden hat, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat und nicht jemanden, der noch Haushaltspflicht und Rechtsschutz macht, weil das ist einfach zu viel von der Komplexität, dass mir einer erzählen kann, er ist in allem Experte. Und dann empfehle ich halt eben nicht zur Bank oder Versicherung zu rennen, weil dort kriegt man eben die Bank- und Versicherungsprodukte von den dortigen Beratern, die natürlich erstmal die eigenen Produkte verkaufen müssen.
Also da möchte ich kurz an die Folge, was weiß ich wann, erinnern. Geht in die Playlist rein und guckt mal ganz kurz. Da haben wir das Thema schon mal ausführlich behandelt. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. An der Stelle möchte ich darauf verweisen. Wichtig ist, dass ihr euch ein Ziel setzt. Was braucht ihr? Und dass ihr euch Unterstützung sucht, um das Ziel zu erreichen. Wer kein Ziel hat, der wird auch nichts erreichen. Also wie im Urlaub, sage ich immer. Wenn du nicht planst, dass du unter Palmen liegst im Sommer, dann bist du halt vielleicht in den Bergen auf einmal und weißt gar nicht warum. Oder gar nicht weg.
So blöd. Weiter am Arbeiten. Ja, genau. Also das Ziel und dann quasi die Rückwärtsrechnung, was ist dafür erforderlich, um das Ziel zu erreichen. Und dann braucht man entsprechend das Wissen darüber, wie komme ich am schnellsten zu diesem Ziel.
Alright. Da haben wir jetzt wieder einen Rundumschlag gemacht von Steuergestaltung über Anlage, Fonds und weiß nicht, was wir alles besprochen haben. War wieder einiges dabei.
Sehr schön.
David, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Wer Interesse hat, in den Shownotes gucken, Tappe Consulting, findet ihr einen David, falls ihr Bedarf habt, euch da mal beraten zu lassen. Auch beim David gibt es bestimmt ein kostenloses Erstgespräch.
Genau, das Kennenlerngespräch bieten wir kostenfrei an, dann kann man mal gucken, was wo wie geht.
Ich meine, ihr seid alle Unternehmer. Der David erbringt eine Dienstleistung. Du hast nachher keine Provision, wenn die irgendwas abschließen oder investieren. Das heißt also, der David lebt von seiner Beratungsleistung. Er muss ja von was leben, sonst würde er jetzt hier nicht sitzen. Jo. Ist ja logisch. Brauche ich euch als Unternehmern und Zuhörern nicht erklären.
Also das, was ich verkaufe, ist Wissen und Konzepte.
Kannst du eigentlich jetzt nochmal eine provokative Frage am Schluss? Mhm. Wie sieht denn der Return on Invest aus, wenn ich in dich investiere?
Mhm. Kein Geheimnis, wir nehmen 175 Euro die Stunde plus Steuer. Wenn ich es über die Firma mache, dann ist es entsprechend der Nettobetrag. In der Regel brauchen wir so 6 Stunden, vielleicht 6 bis 10, um so ein Konzept aufzubauen. Ein Konzept beinhaltet einerseits die Aufklärung und die Optimierungsmöglichkeiten, die man eben hat. Und da reden wir von 6-stelligen, teilweise 7-stelligen Summen, die sich über die Jahre an Mehrwert ergeben gegenüber einer Ist-Situation. Also unglaubliche Hebel, die in diesen ganzen Thematiken drin hängen. Und wenn ich die halt einmal aufgeklärt, gezeigt bekomme, dann ist es eben abstrakt viel, was dadurch entsteht. So, das heißt, da reden wir von Tausenden von Prozenten, was den ROAS angeht oder den Break-Even, wie auch immer. So. Dann ist natürlich die Frage, wollen wir das Konzept, wenn es fertig ist, gemeinsam umsetzen oder möchte jemand das mit jemandem Dritten umsetzen? In der Regel wollen die Leute, weil wir das ja auch erstellt haben und im Thema sind, mit uns umsetzen.
Aber gut, aber an der Stelle haben sie schon einen Kompass.
Ja.
Oder einen Pfad, einen Weg,
wie auch immer. Ja, da wird alles aufgezeigt. So. Ja. Und da gibt es verschiedene Modelle, wie man da mit uns zusammenarbeiten kann, ob es über prozentuale Vergütung sind oder über Pauschalen, die man natürlich auch betrieblich wieder gestalten kann. Also der Wert, da lege ich auch sehr, sehr viel Wert drauf, das erstens transparent zu machen und zweitens aufzuzeigen, der Mehrwert, den wir generieren, der ist ein Dutzendfaches, Hundertfaches gegenüber dem, was letztendlich an Kosten dahinter steckt.
Okay, das meinte ich vorhin mit der Frage Return on Invest, also ich gebe dir ein paar tausend Euro und wenn es dumm läuft, dann kommt eine Million bei rum. Ja? So, das meinte ich damit. Ja. Das ist ja bei mir im Geschäftsführertraining dasselbe. Ich habe es in der ersten Folge jetzt, diese 2 Doppelfolgen erwähnt. Wenn da ein junger Unternehmer kommt und sagt, ich kann mir das gar nicht leisten, dann sage ich dem einfach, du, das wird halt einfach ein 7-stelliges Unterschiedsergebnis machen auf deine Lebzeit betrachtet, ob du das jetzt richtig machst oder nicht. Ja? Du kannst dir überlegen, ob du das leisten kannst oder nicht. Das ist halt einfach so. Und da stehe ich auch dahinter, so wie du auch dahinter stehst.
Ja, genau. Aber so eine Zahl kann man halt nicht beziffern, weil es kein konkretes Paket ist, sondern es ist auf die Situation bezogen. Und natürlich hängt es auch davon ab, jetzt vor allem bei dir, was jemand aus deinem Wissen wiederum macht. Wenn das jemand kauft, aber nicht anwendet, dann bringt es ihm natürlich auch nichts. Jemand, der sich voll reinhängt und sein Unternehmen verfünffacht, verzehnfacht über die Jahre, der kommt ja vor Lachen nicht in Schlaf.
Ist so. Aber es geht ja auch schon darum, dass alleine mit dem bestehenden Stamm deutlich mehr möglich ist, als die meisten glauben. Die meisten glauben tatsächlich, ich brauche für mehr Gewinn mehr Mitarbeiter. Und da ich keinen Bock auf mehr Stress habe, tue ich mir das nicht an. So, das ist echt so der State oft. Ja. Dass wir dann sagen, hey, du hast noch ein Riesenpotenzial mit allem, was da ist. Du brauchst erstmal gar nicht mehr. Es wäre sogar schädlich noch mehr.
Ja.
Also,
ja, kann ich nachvollziehen. Gut.
Aber geile Sache. Also hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und irgendwann knüpfen wir wieder an. Da gibt es bestimmt noch mal das ein oder andere Thema.
Alles klar.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Das war jetzt echt viel Stoff. Und da gehen wir gerne drauf ein. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und gebt Gas. David, danke.
Ja, bis dann. Viel Erfolg.
Ciao. Macht's gut. Tschüssi.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like. Und wenn du auch daran arbeiten möchtest, mehr Zeit für dich und deine Familie zu gewinnen, zufriedener und erfolgreicher zu werden, dann gehe jetzt auf johannesgronover.de und trage dich für ein unverbindliches Beratungsgespräch ein. Du hast nichts zu verlieren und wir sind uns sicher, dass wir dir wertvollen Input mitgeben werden. Bis dahin, viel Erfolg!